Herzlich willkommen bei Berufe mit Zukunft. Sie sind eingeladen. Machen Sie sich anhand der Informationen aus erster Hand ein Bild und entscheiden Sie, ob der Beruf auch für Sie in Frage käme. In dieser Veranstaltungsreihe interviewen wir für Sie Frauen, die sich in ihrem Beruf verwirklichen und gleichzeitig langfristig ihre Existenz sichern. Heute Trainerin, Dozentin.
Wollen Sie einfach loslegen mit dem Erzählen, wie Sie zu dem gekommen sind, was Sie heute machen?
Ich mache es mal ganz kurz, ja? Und dann haken Sie
ein. Genau, ich hake ein.
Okay, also ganz kurz gesprochen ist, ich habe Kommunikationswissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung, Weiterbildung, Politik und Philosophie vor Urzeiten. Und im Studium hatte ich eine besondere Begegnung, nämlich ein Seminar gemacht und das zufällig hier bei Gitter. Und dann wusste ich, ich will Trainerin werden. Und dann habe ich mein Studium fertig gemacht, war kurz oder lang als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU tätig und musste dann kündigen und mich selbstständig machen. Das ist kurz erzählt und seitdem bin ich das, also wirklich immer.
Also es gab einen Moment, in dem Sie das ganz deutlich gespürt haben, Sie wollen Trainerin
also
werden.
Also die Idee war schon mit dem Studium, weil es gab den Schwerpunkt Kommunikationswissenschaften, Verarbeitung von Sprache und das war eher digitale Verarbeitung an der TU Berlin oder Weiterbildung, Erwachsenenbildung. Und den habe ich studiert, deswegen war schon so eine Nähe dazu da und dann war es das wirklich, der erste Versuch macht Spaß. Also wirklich mit Freude das dann einfach tun.
Ja. Wie viele Jahre ungefähr ist das
her? Ich habe echt, als ich mich hier hingesetzt habe, gedacht, ich muss mal rechnen, das war 1992. Also wirklich lange. Man wird älter.
Ja. Und Sie unterrichten praktisch seitdem?
Immer. Also wirklich nicht, also wirklich theoretisch praktisch immer.
Gerne.
Fast täglich immer gerne.
Wahnsinn.
Ja. Und habe ja dann vor ein paar Jahren mit einer Kollegin Akademie gegründet, die Splendid Akademie. Ja. Und unser Motto war wirklich Lehr- und Lernvergnügen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Ich mache echt nur Sachen, die mir Freude machen. Und Themen, die ich nicht will oder Kunden, die ich nicht will, ist auch ein Luxus natürlich, versuche ich dann abzugeben.
Ja.
Mal schneller, mal langsamer.
Ja.
Aber so dieses für sich sorgen ist eines meiner größten Themen dabei mit Freude, weil sonst ist es das nicht.
Mhm. Okay.
Also deswegen geht es ganz schnell eigentlich zu erzählen.
Das ja, Wahnsinn. Sehr, sehr geradlinig so von der Berufsbiografie.
Also so zurückblickend denkt man, die wusste immer, was sie will. Ich sage eher andersrum, das hat sich so schön ergeben und war genau das.
Ja.
So rum eher.
Ja.
Nicht geplant. Da. Ich wusste das nicht, dass ich dann da lande.
Ja, aber vielleicht können wir es doch ein ganz kleines bisschen kleinteiliger
gerne
machen. Von der damaligen Entscheidung, ich möchte Trainerin werden, bis zu dem, was Sie heute machen. Da gab es ja mit Sicherheit dann auch...
Genau. Ich war ja zwischendurch wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU im Studiengang Weiterbildungsmanagement und der richtet sich an Lehrende. Insofern ist das auch bis heute ja mein Schwerpunkt geblieben. Und da, alles was mir da Freude gemacht hat, war die Lehre. Aber in so einem Studiengang zu arbeiten, ist ganz viel Verwaltung. Und deswegen wusste ich, ich muss früher oder später da weg also und muss Lehre machen und nicht verwalten. Ja, so ich bin bis heute an der Uni und mache ganz viel Hochschuldidaktik auch, ne, zum Teil und andere Kunden, aber so diese Erkenntnis, eigentlich macht mir Seminare gestalten Spaß.
Ja.
Das, also gab es gar kein Zurück quasi. Es war eher dann so, ganz viele haben natürlich, weil das war echt eine fast unbefristete Stelle, die man nicht gerne hergegeben hat. Als ich die gekündigt habe, haben alle gesagt, kannst du doch nicht machen, weil ich war dann da halbtags, ne, so im Sinne von das Aufbauen. Aber ich wusste, das ist es. Oder ich muss mir was anderes suchen, aber das geht nicht. So im System quasi ja auch Studierende verwalten und auswählen und sagen, du bist es nicht, schrecklich. Sondern ich wollte Seminare machen, einfach gemeinsam lernen möglich machen. So als Gedanken.
Also Sie haben erkannt, was Ihnen nicht gefällt an diesem Angestellten.
Und dann tu was, ist eher mein Motto. Das ist bis heute so mein Motto, dann mach was. Also...
Und die Selbstständigkeit war dann praktisch die Erfüllung all dessen, was Ihnen aber Spaß macht.
Und weil das relativ früh im Leben war, ist das gar nicht so eine schwere Entscheidung gewesen. Ich vergleiche das immer so, wenn ich jetzt angestellt wäre und mich so eingerichtet hätte im Leben und jetzt sage, ich mache mich mal selbstständig, das wäre ein viel größerer Schritt. Zu dem Zeitpunkt, das hört sich so blöd an, aber man ist jung, ja, was soll passieren? Andere lassen sich anstellen, klappt oder nicht. Ich mache mich selbstständig, klappt oder nicht. Deswegen war das viel leichter. Glaube ich immer so.
Gut, dann sind Sie praktisch nach dieser Angestelltenzeit, die war ja auch relativ kurz.
Ich glaube, die war schon ganz schön lang, aber es war halbtags. Ich habe viel mehr selbstständig da schon gearbeitet als
dann. Ah ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Mhm. Genau, Sie haben dann praktisch schon parallel zu dem Angestellten-Dasein diese Selbstständigkeit aufgebaut.
Und da es sich ein berufsbegleitendes Studium war, waren meine ersten Kunden Teilnehmer an der Uni, die in ihren Unternehmen gesagt haben, hey, sowas wollen wir haben. Also so, deswegen habe ich auch nicht Akquise gemacht am Anfang. So, hallo Leute, ich bin jetzt da, das sagt jede. Also, sondern eher, das war so. Eher, ich kann es nicht leisten, so viel Zeit herzugeben dafür, eher so rum.
Zum Beispiel, machen wir es mal ein bisschen konkreter.
Naja, können Sie jetzt, was weiß ich, im Mai für uns 10 Tage. Und das ging ja nicht, zum einen durch das Angestelltsein und durch andere Aufträge und Sachen. Ah, weil ich ja dann irgendwann auch die Idee hatte, man könnte seinen Doktor machen. Ja, so im Sinne von macht Spaß, so der Welt mal was zu zeigen. So, und dann hat man ja einfach eine genügend zu tun.
Ja.
So, das war im Prinzip so die Erkenntnis, dass es nicht alles auf einmal geht.
Ja, also angestellt, so selbstständig und Doktor
geht,
auf einmal
nicht,
ist schwierig. Mhm. Und dann haben sie sich für die Selbstständigkeit entschieden.
Wobei da alle sagen, da macht man seinen Doktor erst recht nicht. Und ich habe ihn auch erst nicht gemacht, habe dann aufgehört, aus unterschiedlichsten Gründen und die Sachen gemacht. Und irgendwann wollte ich ein Buch für unsere Akademie schreiben und dachte, da liegt doch so eine angefangene Doktorarbeit. Du kannst doch nicht ein Buch anfangen, wenn die noch nicht fertig ist. Und dann war es irgendwann, dann musste es einfach mal fertig werden, damit man im Prinzip frei ist für all die anderen Sachen. Ne, so, also macht man das halt mal fertig mit allen Schwierigkeiten, die halt im Prozess dann sind, ne, weil das einfacher ist, tatsächlich zu promovieren, wenn man an der Hochschule ist und die Kontakte auch zu den Betreuern und so hat.
Und das Thema der Promotion, hatte das dann eben auch schon was mit der Splendid Akademie
genau,
zu tun?
Genau, es ist ein Seminarthema von mir gewesen quasi. Also ich habe zum Thema Selbst- und Zeitmanagement, Lerntechniken promoviert und wie dazu Lehre gehen könnte, dass Menschen sich auf den Weg lassen, so sage ich mal jetzt.
Okay.
Also und dazu mache ich immer Seminare und habe immer Seminare gemacht, deswegen war das ein riesen Erfahrungsfundus, den man nur nochmal im Prinzip wissenschaftlich aufarbeiten musste.
Ja, Sie sagen, das war eines der Seminarthemen. Welche hatten Sie damals schon auch?
Schon immer Train-to-Trainer, also schon immer Lehrende weiterbilden.
Mhm.
Ne, im Prinzip so der Gedanke, du hast dein Fach, da bist du fit. Und was kann man jetzt tun, dass andere daran teilhaben können, dass man sich gemeinsam entwickelt.
Mhm. Okay, wow. Dann haben Sie den Doktor gemacht und die Selbstständigkeit ausgebaut. Das ist dann wahrscheinlich weitaus mehr als eine 40-Stunden-Stelle eine Zeit lang gewesen.
Glaub schon, würde ich schon so sagen.
Sie haben außer der Doktorarbeit auch noch weitere Sachen veröffentlicht?
Genau, also an der Uni, so ist es eigentlich, hat es mal angefangen, gab es Bücher von dem Prof, bei dem ich promoviert habe dann, die überarbeitet werden mussten. Und dann war ich ein bisschen blauäugig, wie man so ist. Oh ja, kann ich ja machen. Mhm. Also ohne zu ahnen, was das bedeutet, so eine Bücher zu überarbeiten. Also deswegen habe ich meine Doktorarbeit auch dann geparkt, weil das toll war, die Bücher mit zu überarbeiten und mit auf dem Titel zu stehen, dachte ich. Aber wusste nicht, also wirklich naiv, was das bedeutet.
Ja.
Ne, weil die müssen ja auch wissenschaftlich aufgearbeitet werden. Das ist ja nicht einfach nur Korrekturlesen von alten Büchern, sondern ne, so den neuen Geist da reinbringen. Und deswegen hat sich das dann schon eine Weile hingezogen, aber im Nachhinein war das eine super investierte Zeit. Weil jetzt, wenn wir machen in unserer Akademie einiges so an Büchern und es geht so leicht von der Hand, weil man eben nicht mehr diesen professoralen Kontext hat, so nenne ich das mal. Wenn ich meiner Kollegin sage, hey, haben wir Lust, das zu machen, dann machen wir es.
Das habe ich jetzt wirklich nicht erwartet. Das ist einfach so eine gerade Linie.
Deswegen habe ich hier und gesagt, jetzt, genau. Was sie mir entlocken.
Aber ja, das wäre schon angedeutet. Ne? Das ist so schnell. Ich kann ja mal eine böse Frage stellen. Das klingt jetzt alles so, das eine kam zum anderen. Es war so leicht, ich habe mich reingestürzt. Das hat alles immer gut funktioniert. Mhm. Gab es irgendwas, wo es dann doch mal ein bisschen schwieriger war auf dem Weg zum Hier und Jetzt?
Eigentlich wirklich nur an der Uni gehen.
Ja.
Also zu kündigen.
Diese Entscheidung zu treffen.
Also die gar nicht, sondern zu kündigen und dann zu sagen, ich will trotzdem bei Ihnen promovieren. Das ist das Schwierige.
Hat man Ihnen
das
übel genommen?
Weil man geht nicht, na klar. Man geht nicht. Das heißt ja nicht umsonst Doktorvater, Doktormutter.
Auf so einer persönlichen
genau.
Ebene war
also
das.
Also das war, dass ich dann dachte, ich brauche auch nicht promovieren. Aber dann hatte ich dieses, ich will gerne Bücher schreiben. Das war dann eher so mein Ansporn. Ich zeige es euch, dass das auch so geht. Auch wenn ich da draußen selbstständig bin, kann ich trotzdem in diesem Wissenschaftssystem das machen. Also ein bisschen so. Weiß ich nicht, ein bisschen trotzig könnte, würde meine Mutter vielleicht sagen. So ein bisschen pieken. Ich zeige es euch.
Also, aber dann funktioniert.
Das hat auch funktioniert, ja. Genau.
Gut.
Vielleicht ein bisschen mehr Energie, als wenn man in dem System, aber gefühlt viel freier. Und deswegen fand ich es viel besser dann für mich passend. Ne, so an der Stelle.
Okay, dann haben Sie die Splendid Akademie gegründet.
Genau, und dann lief im Prinzip
ungefähr, wo sind wir jetzt, in welchem Jahr?
Also die Splendid Akademie haben wir vor 8 Jahren
gegründet. Vor 8 Jahren.
Genau, und dann war ich selbstständig. Und an der TU vielleicht nochmal so Rückblick, da war ich ja Mitarbeiterin und habe ich mit einer Kollegin zusammengearbeitet, die sich dann auch selbstständig gemacht hat als Projektmanagerin, Andrea Lederer, das ist jetzt auch meine Kollegin. Und wir waren dann befreundet, wir waren beide selbstständig und immer wenn wir uns gesehen haben, sie hat Projektmanagement gemacht und ich im Prinzip Train the Trainer, ja, Lehrende aus- und weiterbilden. Immer wenn wir uns gesehen haben, haben wir gesagt, du machst das Gleiche wie ich, nur du bei deinen Projektmanagern und ich bei meinen Lehrenden. Und wir haben beide keine Zeit für neue Sachen. So ist es wirklich entstanden. Und aus so einem Flitz, dann haben wir uns mal gedacht, wollen wir es nicht größer machen? Also im Prinzip aus so einem, auch schon aus dem Luxus heraus, weil wir brauchten das beide nicht, sondern haben dann gesagt, ja, machen wir größer. Gucken wir mal, wie das geht. Und bis heute, es geht jetzt 8 Jahre schon, und bis heute haben wir es noch nicht geschafft. Und deswegen, ich finde daran, also immer wenn wir so überlegen, was machen wir als nächstes, denken wir, das ist echt ein Luxus. Bis heute wissen die klassischen Kunden quasi aus dem Projektmanagement nicht, dass Andrea mich als Kollegin hat. Die wissen das vom Namen her, da gibt es Bettina Ritter-Mamschek, und meine klassischen Train-the-Trainer-Kunden wissen nicht, dass wir super Projektmanagement haben, weil wir keinen Bedarf und es war nicht notwendig bisher. Mhm. Obwohl wir immer sagen, das ist total viel Potenzial, was wir da noch rausholen könnten. Das haben wir 8 Jahre nicht geschafft, weil wir beide einfach so viel so zufrieden haben. Weil wir ja ein paar Trainerinnen und Trainer für uns haben, ne, die mit uns arbeiten und einfach genug zu tun haben. Hm. So, also deswegen empfinde ich das schon als einen Luxus. Und der größte Luxus ist es, mit der Andrea zusammenzumachen, weil es gibt Dinge, über die wir nicht reden müssen. Ich werde oft gefragt ich mache viel an der Hochschule, auch mit Gründerinnen, mit ganz jungen Studierenden, und die dann immer sagen, wie findet man denn jemanden? Dann sage ich, weiß ich nicht, die kommen. Also das Suchen, glaube ich, wäre nicht gut gewesen, sondern das war einfach da. Das finde ich echt das größte Glück. Es gibt Dinge, Entscheidungen muss man gar nicht diskutieren. Klar, ich weiß, was sie denkt und sie weiß, wie ich entscheiden würde. Toll. Hm. Also, und damit kann man tatsächlich jetzt, wenn ich jetzt so das vergleiche mit meinen ersten Jahren, auch größere Aufträge annehmen. Ne, weil früher ging es einfach von den Tagen her gar nicht. Wenn jemand sagt, machen Sie 50 Tage für uns, wie denn? Also dann ist ja mein Jahr voll. Hm. Ne, so, und so kann ich überlegen, wir können ja mal drüber nachdenken, ob wir 2 Trainerinnen haben, die da hinpassen könnten. Hm. Ist auch nicht immer machbar, aber man kann mal drüber nachdenken.
Hm. So. Ich hatte ja die Möglichkeit, im Vorfeld mir die Splendid Akademie anzugucken über die Website, die sie haben. Aber jetzt vielleicht auch nochmal für die Teilnehmerinnen. Was machen Sie denn alles? Was ist das Angebot von Splendid?
Also wir haben als Untertitel ja Menschen, die vor Menschen stehen. Das ist so unser Leitmotto, so nenne ich das mal. Und das beschreibt es auch. Also alle, die entweder selber das Thema führen, als für sich so im Arbeitsfeld als was Wichtiges haben, oder eben Lehrende, Vortragende, Menschen, die moderieren, gestalten müssen, für die bieten wir im Prinzip viele, viele Themen an, weil wir es schon so lange machen. Ne? Deswegen ist es so ein Baukasten. Bei unseren Trainerinnen haben wir halt geguckt, wie zum einen leben die unsere Philosophie und zum anderen, wie machen die einfach unser Angebot schärfer. Ja, im Sinne von professionalisieren wir das. Ne, so, was weiß ich, geht da aus dem Politikmanagement, ne, eine andere ist eine Schauspielerin, einfach so. Und je nachdem, was das für eine Fragestellung ist, gucken wir, wer könnte zu dem Kunden dann gut passen. Mhm. Und das Schwierigste ist dabei aber trotz allem, so das Persönliche hinzukriegen, weil die kennen uns, also dann meistens mich. Das ist die Herausforderung bis heute. Und dann zu sagen, nicht ich komme, sondern da kommt Frau sowieso oder Herr sowieso, das ist das Schwerste. Bis heute, das habe ich mir leichter vorgestellt. Das ist keine Hürde, das läuft aber so. Deswegen ist mein Kalender immer noch sehr voll. Mhm. Weil natürlich guckt man irgendwie, wir haben ja auch mit unseren Terminchen schon so unsere Problemchen gehabt. Ja. Aber so das hinzukriegen, das ist eine Herausforderung. Ja. Aber eine schöne eigentlich. Also.
Okay. Wie viele Leute arbeiten jetzt fürs Splendid?
Ich glaube, wir sind insgesamt 8, glaube ich.
Die sind aber nicht angestellt.
Im Büro haben wir 2 Mitarbeiterinnen, die sind angestellt, die einfach so in der Verwaltung sind. Und wir haben eine angestellte Trainerin gehabt und ansonsten alles freiberuflich. Mhm. Deswegen ist das eine spannende Frage, wo wir nachher ja nochmal in die Diskussion gehen können. Weil ich tatsächlich auch also mit meinem Weg immer gesagt, ich hätte mich nie anstellen lassen irgendwo als Trainerin. Weil es was anderes ist. Weil ich kenne viele Menschen, die angestellt als Trainer oder Trainerin arbeiten. Mhm. Aber die machen eine andere Arbeit. Mhm. Also so in meiner Wahrnehmung. Mhm.
Ja, wir können uns auch nachher nochmal darüber austauschen. Wie haben Sie das denn geschafft, sich mit einer Kollegin zusammenzutun, wenn man sich die Website anguckt oder auch das Material von Splendid? Das hat ja eine ganz eigene Ästhetik. Also es ist ja irgendwie so eine Marke zu erkennen.
Deswegen habe ich auch das nochmal mitgebracht.
Genau. Können Sie das nochmal erzählen? War das ein Prozess oder hat sich das so eingeschlichen, also unbewusst?
Ganz viel ist unbewusst und wie natürlich die Plakate dann reifen, das ist im Laufe der Zeit, ne, dass die anders dann aussehen. Aber von der Grundsache her ist es tatsächlich, dass wir so mit der Andrea, dass wir so arbeitsteilig sind, aber das hat sich eher so ergeben. Das heißt, ich habe eine Idee, Flitz, jetzt muss die Apfelsine springen hier auf unserer Neujahrskarte. Und Andrea, ich male die einfach als Skizze und Andrea macht daraus diese Karte. Und deswegen ergänzt sich das so. Sie hätte nie die springende Apfelsine allein und ich hätte nie diese Karte in diesem Design. Also und daher ergibt sich das so. Ja, und mal Versuch und Irrtum ausprobieren. Guck mal, willst du, ich sag wirklich dann im Büro, was soll denn im nächsten Jahr springen? Wenn der Erste, der sagt, eine Apfelsine, dann ist es eine Apfelsine. So. Ne? Ach, Springseil, okay. Also wirklich, und so sind über die Jahre unsere Dinge tatsächlich entstanden, auch wenn es ein neues Motto gibt oder solche Dinge.
Und die Honorarkräfte, die dann für Sie arbeiten, malen die dann ähnlich? Die werden ja auch ausgebildet
also,
von Ihnen?
Wir sagen, die müssen malen müssen, im Sinne von den Splendid Guys. Also es muss Visualisierung geben, aber jede und jeder hat seinen eigenen Stil. Wir machen unsere eigenen internen Weiterbildungen, aber trotzdem geht es nicht darum, mal bitte genauso die Früchte, weil das passt nicht zu jedem. Find deinen Stil und bleib dem treu, aber mach so, dass man es lesen kann. Mhm. Das ist so der Gedanke. Mhm. Wir hatten mal eine Anfrage von einer Behörde, das habe ich einmal gemacht und dachte, kann man ja mal experimentieren. Die wollten für ihre internen Trainerinnen und Trainer, dass wir die ganzen Plakate malen. Und da dachte ich, da könnte ja mal eine Trainerin von uns Plakate malen üben. Ja, und hat für die quasi produziert, aber das war einmalig. Einfach im Sinne von, das geht nicht. Man muss mit seinen eigenen Sachen da stehen. Und die müssen in sich dann schlüssig sein und bestimmten Regeln quasi gerecht werden. Was weiß ich, Lesbarkeit. Und wie so, also, dass auch Bilder drauf sind und nicht Textfolien an die Wand oder so. Mhm. Aber dann in dem eigenen Stil. Mhm.
Gut, also sind Sie praktisch von dieser ersten Idee, ich werde Trainerin, bis zu der Gründung von Splendid, sitzen Sie heute hier und sind nach wie vor als Trainerin tätig, aber Sie sind auch Leiterin, wie kann man das nennen, Geschäftsführerin.
Wir werden jetzt im März eine GmbH.
Eine GmbH, genau.
GbR.
Und was ist so ein typischer Tag? Den gibt es wahrscheinlich nicht.
Ein typischer Tag ist früh aufstehen.
Wie früh?
Kommt drauf an, ob es in Berlin ist. Heute war ein typischer Tag, war es in Berlin. Da bin ich um 5:30 aufgestanden, weil ich muss immer total entspannt frühstücken. Und dann bin ich einfach an die TU gefahren, nicht weit von zu Hause, und habe ein Seminar gemacht und bin jetzt hier. Was auch ein anderer typischer Tag ist, wenn es nicht in Berlin ist, dann ist es oft der erste Flieger oder die erste Bahn um 6. Dann ist es noch früher. Ich habe viele Kolleginnen, die reisen immer am Vorabend an. Man sagt mir, wenn du älter wirst, wirst du das auch mal tun. Ich mache es im Moment immer noch gern am Morgen hin, weil ich auch gern zu Hause bin. Also so. Aber ein typischer Tag ist so. Ein untypischer Tag, wo ich daran arbeite, dass ich mal, dass es auch ein bisschen typischer wird, ist einfach mal ins Büro gehen und vorbereiten. Weil ich habe immer so Maltage, wo ich die ganzen Sachen gestalte und produziere. Und davon hätte ich natürlich gerne ein paar mehr. Dann wäre das so der zweite typische Tag. Aber es ist völlig untypisch, Seminar und dann ins Büro. Das gibt es bei mir gar nicht. Also entweder Seminar, Training oder Bürotag.
Ich höre raus, Sie sind auch viel auswärts auf Trainings. In ganz Deutschland oder haben Sie da so bestimmte...
Nee, wo die Kunden sind. Also tatsächlich, wo die Kunden sind. Und wir haben tatsächlich auch viele Berliner Kunden, wo ich mich immer freue, dass es Berliner Kunden sind, weil ich natürlich gerne in Berlin trainiere. Dann haben die aber ihre Standorte nicht in Berlin. Also deswegen ist es...
Also äußerste Flexibilität.
Genau, und im Sinne von Selbstmanagement gucken. Ja. Mein Ziel ist immer so ein Training, also 2 Tage außerhalb und den Rest möglichst in Berlin. Aber es ist nicht immer so.
Ja. Zwei zusammenhängende Tage.
Genau. Mhm. Aber viele Trainings sind ja 2 Tage.
So Pi mal Daumen, wie viele Trainings im Monat oder Tagesseminare im Monat machen Sie?
Also fast täglich. Also tatsächlich, es wird immer seriös veröffentlicht. In diesen ganzen Veröffentlichungen über unsere Branche wird immer gesagt, 80, 90 Trainingstage. Ich habe meinen Urlaub und den pflege ich. Und sonst mache ich Trainings. Also, aber das liebe ich auch. Das ist es. Ich bin glücklich, ich liebe unsere Akademie und bin da total gern mit meinen Kollegen. Aber eigentlich geht mein Herz auf, wenn ich da mit Teilnehmern arbeiten kann.
Okay.
Ne, wenn man gemeinsam einfach den Tag gestaltet und da Lernen möglich wird, immer wieder so dieser Punkt. Deswegen kann ich es gar nicht. Ich müsste jetzt ausrechnen, wie viele Tage ein Monat hat. Also mein Ziel für dieses Jahr.
Wie viel Urlaub machen Sie denn im Jahr?
Ich kann ja mal so also mindestens 6 Wochen, weil 6 Wochen hat mein Mann Urlaub und dann irgendwie noch 2 Wochen Buch schreiben, was ich Urlaub nenne, was aber nicht Urlaub ist. Mhm. Nur dann 2 Wochen einfach ein Buch wieder fertig machen.
Oder? Okay. Stichwort Mann, Vereinbarkeit, Beruf und Familie. Fühlen Sie sich wohl damit? Ja. Geht das alles gut auf? Fühlen Sie sich nach wie vor flexibel genug, dann auch mal zu sagen, nee, den Workshop mache ich nicht.
Also ich fühle mich viel freier, weil ich glaube, ich erhalte mir die Leichtigkeit, weil ich immer denke, ich brauche das nicht. Mhm. Es gibt ja genügend andere Kunden. Also deswegen fühle ich mich so, immer, ich mache das, was ich möchte. Ja, und in dem, natürlich kann man sagen, ich plane jetzt meinen Urlaub 2017, einfach weil es Anfragen gibt und das tatsächlich dieses Selbstbestimmte zu haben und die Monate oder Wochen frei zu haben, die ich haben möchte und nicht, die sich zufällig ergeben haben. Aber das war früher ja nicht so. Da habe ich geguckt, wenn die das wollen und dann habe ich die Lücken genommen für mich.
Ja.
Ne? Aber so über die Jahre ist es so, ich habe jetzt am Wochenende haben wir 2017 Urlaub geplant. Wir wissen nicht, was wir tun, aber welche Monate hätten wir gern? Und die blocke ich dann erstmal groß und die werden dann ja automatisch am Ende reduziert auf die 6 Wochen. Ne? So. Mhm. Deswegen, das ist toll. Ist eher nur ein bisschen langfristiger. Also.
Ja. Wow, ich habe gesehen, dass Sie eine Auszeichnung haben. Vielleicht können Sie uns darüber was erzählen. Top 100 Exzellenztrainerin. Was ist das? Wie kommt man dazu?
Ein bisschen muss ich darüber immer lachen. Ja, ich habe deswegen da auch die Prospekte mal ein paar mitgebracht. Das ist so ein Verband, ja, der Trainerinnen und Trainer auszeichnet. So heißt es immer so schön. Und ich mache also... Sagt man eigentlich, es wird ja aufgezeichnet, ne? Sagt man eigentlich gar nicht so sagen. Ich mache mich manchmal lustig über meine Branche, weil das ja ist ja nicht geschützt. Jeder kann Trainer, Trainerin sein, ne? Jeder, also es ist ja auch schick, sowas zu sein, jeder ist Beraterin, jeder ist Coach und ich finde es manchmal schon auch schwierig. Und so fand ich auch das schwierig und ich war bei einem großen Trainerkongress und da war ein Riesenstand von Top 100, also von diesen. Und habe so ein bisschen darüber gelästert mit meiner Kollegin. Habe gesagt, guck mal, das ist ja merkwürdig. Und dann hat aber der Herr, der das managt, quasi gehört und hat mich interviewt und hat dann mir hinterher eine Mail geschickt, ob ich da rein will. Also tatsächlich so. Und dann habe ich gesagt, können wir ja mal testen. Und jetzt machen wir das seit 3 Jahren. Und als Resonanz ist tatsächlich, dass viele Kunden bei Tagungen das immer ganz wichtig und ganz toll finden.
Also, ah ja, tatsächlich. Das ja, macht
das wird immer erwähnt. Ja. Frau Ritter Mamschek, Top 100.
Okay. Also ein Label oder sowas.
Ja, auch wenn ich immer das ein bisschen so humorig nehme, aber für unsere Splendid Akademie hat das was.
Ja.
Also, und deswegen denke ich, dann ist das halt unser Marketinginstrument, wenn die Welt so funktioniert. Also.
Ja. Apropos Marketing. Wir haben ja auch die Veranstaltung unter dieser Reihe Existenzsichernd Arbeiten. Wir reden bestimmt auch nachher nochmal über Honorare und wie man das überhaupt so schafft, als Einsteigerin dann auch so viel Geld zu verdienen, dass man davon gut leben kann. Gucken wir uns jetzt mal, vielleicht öffnen wir es jetzt als Thema und gucken uns mal die Branche an. Wir haben das ja auch vorhin in der Vorstellungsrunde gehört. Einige fangen gerade an oder überlegen, in die Selbstständigkeit zu gehen als Trainerin. Haben Sie Empfehlungen in Bezug eben auf Marketing, auf die Frage ist, wie kann man dafür sorgen, dass man recht bald existenzsichernd als freiberufliche Trainerin leben kann?
Also ist ein bisschen ernüchternd, was ich jetzt sage, weil ich bin davon echt so überzeugt, dass wir keine Flyer brauchen und irgendwo irgendwas hinschicken und sagen, wir sind großartig, weil das sagen alle und uns kennt keiner. Deswegen ist so mein Ansatz schon immer gewesen, tu es einfach und sei da richtig gut. Und das baut natürlich auch für unsere Trainer und Trainerinnen Druck auf. Also ein gutes Seminar schafft Kunden, ja, schafft Mehrwert und daran messe ich unsere Trainer. Wenn mich der Kunde danach fragt, Mensch, nächstes Jahr wieder, dann weiß ich, es war gut. Wenn er nicht fragt, denke ich, naja, haben wir gut über die Bühne gebracht, schade. Und das baut natürlich Druck für einen selber aus, also sei täglich gut. Das ist wirklich sowas. Und auf der anderen Seite aber auch natürlich für unsere Kooperationspartnerin. Deswegen, also ist für mich dieses Dasein und vielleicht auch in so Lücken Dasein, weil viele Sachen entstehen zufällig. Ich vergleiche das ein bisschen wie mit einer Opernsängerin, wenn der Star ausfällt und du springst gerade ein, du kannst nur gewinnen. Ein bisschen so an der Stelle, also zum Beispiel bei Kongressen, bei Tagungen, einfach auch präsent sein, auch wenn man da nichts zu tun hat. Also ist für mich mehr investiert als in Hochglanzprospekt. Weil zum Beispiel, wir haben einen Trainingskatalog, den ich auch mitgebracht habe, den haben wir seit einem Jahr. Vorher hatte ich nie irgendeinen Trainingskatalog. Also sondern einfach, was brauchen Sie? Und dann hat man das Angebot bekommen. Also das wäre für mich eher, natürlich, jetzt müssen wir alle eine Internetseite haben, logisch. Also ne, Social Media und diese ganzen Sachen müssen sich schon überlegen, dass man da gefunden wird. Aber eher im Sinne, wenn jemand den Namen aufschnappt, dass er einen dann findet. Also dass man da präsent ist. So das wäre für mich so das Wichtigste. Eher in diese, durch Zeit investieren ins Marketing, statt durch schicke Flyer, so nenne ich es mal. Weil wer soll die kriegen? Also, ne, die gibt man ja sonst doch nur Menschen, die man kennt. Mhm. Die einen eh schon gefunden haben. Und die Frage ist ja, wie kommen wir an die anderen ran? Und das ist für mich immer gewesen, entweder wirklich Mund-zu-Mund-Propaganda, ist eigentlich das Beste, das meiste wirklich bis heute, oder auf einer Messe präsent sein. Nur das jetzt in meinem Fall ist tatsächlich, ich gehe zu Trainermessen und solchen Veranstaltungen. Also mit der Andrea, mit meiner Kollegin haben wir gerade gesagt, warum gehen wir da eigentlich gerade hin? Dein Kalender ist doch voll. Also ja, weil da entstehen Sachen und da muss man danach Zeit haben, weil sonst, wofür geht man da hin? Ich dann sage ja, 2017 brauche ich nicht, in 2015, dass wir uns kennenlernen. Bis dahin muss was passieren, ansonsten ist die Spanne ja viel zu lang, dass man dann das noch braucht.
Also Präsenz zeigen auf Tagungen, Kongressen, Seminare auch einfach geben.
Kollegen hospitieren, also wir machen ganz viel. Tatsächlich habe ich viel gemacht mit Trainerinnen, mit einer jungen Trainerin, die bei uns auch angestellt ist. So von der Idee, die wollte Trainerin werden, aber wie kommt man da rein? Die ist immer in meine Seminare mitgegangen. Deswegen ist das auch Zeit investieren. Und auf einmal fragt mich die Auftraggeberin, können Sie? Nee, aber sie kann. Also wirklich ganz simpel, weil dann ist man da, die merkt, die beißt auch nicht, die ist ja auch nett. Dann ist es anders als nur der Name. Ja, wenn ich sage, ich kann da nicht, aber da kommt Frau sowieso, ist immer schwer. Aber wenn man zusammen da ist, ganz leicht.
Da spricht ja auch eine unheimliche Begeisterung aus Ihnen raus, genau das zu machen, was man gerne macht, was man gut kann, worauf man auch wirklich Lust hat. Bei Ihnen hält diese Lust lange an.
Also für mich ist es wirklich aus Überzeugung.
Genau.
Also eher gucken, Dinge nicht tun. Es gibt Menschen, die haben daran Freude, in denen wir keine haben. Das ist wirklich so mein Ansatz. Ob das Trainingsthemen sind oder auch andere Sachen. Hey, die Welt ist groß.
Also das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ist es schon wichtig, wenn ich Sie richtig verstehe, in dem Augenblick, wo ich sage, ich überlege, Trainerin zu werden, mich damit selbstständig zu machen, dass ich wirklich so mein Themenfeld habe, dass ich wirklich weiß, ich trainiere jetzt nicht 132.000 Themen, weil ich das irgendwie gelernt habe vielleicht, sondern ich suche mir wirklich das Feld aus, wo ich sage, da bin ich zu Hause. Das ist meins.
Also es wäre für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Start, ja, zu sagen wirklich, was brennt in dir und da hast du auch eine Botschaft. Ja, oder kannst Menschen begleiten. Ne, in dem Prozess auch sich weiterzuentwickeln gemeinsam. Und das andere ist bei Training, aber es ist, weil ich Train the Trainer mache, ist für mich so ein, eigentlich das fängt davor an, ohne Inhalt quasi, also ohne Fachthema, zu sagen, was haben wir denn für ein Lehr- und Lernverständnis? Also weil für mich geht es in Trainings nicht, ich bin da vorne und weiß was, sondern wir gehen gemeinsam. Und das ist für mich der Schlüssel letztlich zum Trainieren. Ich glaube immer, ich habe so Freude, weil ich genauso viel lerne wie meine Teilnehmer. Ja, in den Veranstaltungen auf einer anderen Ebene, aber so dieses, wir sind im Lernprozess gemeinsam, das finde ich so toll.
Haben Sie das schon mal erlebt bei der Ausbildung der Trainer, dass da vielleicht mal eine Person bei war, wo Sie gesagt haben, lieber nicht? Oder die Person es selber festgestellt hat und wenn ja, warum? Also wann sollte man kein Trainer werden?
Zum Beispiel in der Bankenbranche, das kann man nicht pauschal sagen, ne? Aber in der Bankenbranche gibt es viel Train-the-Trainer-Seminare. Und das ist ein Karrieresprung, den Trainerschein zu machen. Aber eigentlich ist man auf dem Weg woanders hin. Und da sind dann Menschen auch, die wirklich eigentlich auf dem Weg woanders hin sind. Und der bestimmt gut ist, aber wo ich mich schon schwer tue und sage, und die machen jetzt die Trainerprüfung. Also zum Glück weiß ich das dann, dass sie auf einem anderen Weg sind, aber trotzdem kriegen die ihr Zertifikat. Und wir haben auch Bewerbungen ganz oft tatsächlich. Wir suchen gar keine, aber trotzdem gibt es ja mal Bewerbungen, wo ich denke, Mann, also wo die Grundhaltung zu mir nicht passt. Das ist ja immer nur so, ne, dass so nicht das Lehrverständnis da ist, sondern ich will meine Bühne, weil das ist für mich nicht Lehre. Dann kann ich Rednerin werden, aber nicht Trainerin, wenn ich sage, es geht um mich hier in der Runde. Mhm. Also das ist für mich wirklich, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, warum eigentlich ein Tisch, sondern gemeinsam gehen, ne, so an der Stelle. Mhm. Das ist so der Punkt.
Gut. Wir haben häufig Frauen, die aus einem Fach kommen, etwas studiert haben und das dann eben als Inhalt der Lehre machen. Wie ist es denn mit der Fachkenntnis? Oder können Sie vielleicht so, gibt es sowas wie eine Verhältnismäßigkeit zwischen Lehrkompetenz und Fachkompetenz? Können Sie sagen, irgendwas ist wichtiger oder weniger wichtig?
Ich, aber das ist ja auch, weil es wirklich mein Fach ist, würde immer sagen, Lehrkompetenz ist wichtiger. Weil eine fachliche Lücke können wir schließen. Ja, kann ich mir aneignen vorher nochmal. Aber es ist genau in die andere Richtung, machen es viele. Nicht nur Frauen, ja, sondern wirklich in der Branche. Noch eine fachliche Weiterbildung, statt zu gucken, wie ist denn der Umgang mit den Menschen. Deswegen würde ich immer sagen, wenn wir irgendwas haben, wofür wir brennen, wo wir was wissen, erstmal starten. Ich kann immer noch sagen, Leute, weiß ich gerade nicht.
Und womit starte ich? Also wie kann ich mich ausprobieren?
Da ist die Frage, wo findet man Kunden, wo man testen kann? Also das wird aufgenommen, deswegen sage ich das jetzt nicht. Ne? Aber es gibt tatsächlich, ich hatte für mich immer Trainingsfelder, wo ich gesagt habe, das sind die top-wichtigen Kunden, natürlich, weil es meine Lernfelder waren, aber das waren nicht die Kunden, von dem, sagen wir mal, die Splendid Akademie abhängig ist, weil die so eine hohen Honorare zahlen. Also ich bin ganz viel über Honorare gegangen. Die niedrig bezahlten Honorare habe ich für mich persönlich als Experimentierfeld genommen. Die waren immer gut. Aber dann konnte ich auch die niedrigen Honorare aushalten. Ja, und
so eine Art Lehrzeit.
Genau, das habe ich denen nicht so verkauft, aber natürlich. Also muss man ja irgendwo experimentieren. Und wenn es dann aber ein hochbezahltes war, dann habe ich eben doch nochmal eine Kurve gedreht in der Vorbereitung. Ne, und nicht mein Experiment da gemacht, sondern das habe ich woanders mal getestet, ob das geht.
Also. Wie ist es denn, wenn ich jetzt selbstständige Trainerin bin, in der Anfangsphase, Honorarkraft, Lehraufträge, wir wissen, davon kann man eigentlich nicht leben, und ich plane, weiterzukommen, ne? Da muss ich dann in die Industrie gehen?
Ich würde sagen, ja.
Es gibt keine Alternative.
Also, meine Erfahrung ist wirklich von Hochschule und leider, und aus dem Gesundheitsbereich und auch Behörden kann man leben, aber nicht gut leben. Also so im Sinne von, wollen wir jetzt mal renovieren bei uns in der Akademie, ohne die Euros zählen zu müssen, so meine ich mit gut. Und deswegen kann ich nicht, also ja, ich hätte gern mehr, ne, so für die schönen Reisen im Leben. Und solche Sachen. Also das nicht, aber so wirklich, da hält man sich mit über Wasser, also okay, finde ich, kann man tun. Aber wenn man sagt, ich will auch mal irgendwie einfach unsere Bibliothek bestücken und nicht gucken müssen, ob wir uns das Buch leisten können, dann würde ich sagen, bräuchte man schon auch ein, zwei in der Industrie oder bei Dienstleistern. Oder
so. Ja, und wie komme ich da rein?
Na, über solche, also messen, wirklich. Zum Beispiel würde ich sagen, wenn jemand im Gesundheitsbereich mehr machen will, auf eine Ärztemesse gehen. Also wirklich eher da, wo die Zielgruppen sind, die auch das Potenzial haben. Also ich gehe zur Trainermesse, weil ich mich meine Branche interessiert. Aber da habe ich nicht die neuen Kunden, da habe ich Trainer, die sich bewerben. Die neuen Kunden habe ich eher bei anderen, bei den Branchen, wo ich hin will. Das ist auch viel spannender. Weil dann weiß ich, wie die ticken und was die brauchen. Also da tatsächlich... Ja. Oder eben gucken, wo man hospitieren, mitgehen kann. Ne, wo man in solchen Abenden auch Netzwerke irgendwie schafft. Weil ich vergleiche schon ein bisschen im Sinne von Marketing, ich muss selber immer darüber lachen, vergleiche ich die Branche mit Friseur und Zahnarzt. Da geht man auf Empfehlung hin. Und ich warte auf die, die nicht da ist. Also und deswegen, wir suchen doch einen Friseur und Zahnarzt nicht aus dem Branchenbuch oder weil der uns einen Flyer in den Briefkasten gesteckt hat, sondern weil wir den irgendwie gehört haben oder gesehen haben und dann dahin gehen. Und so ähnlich tickt auch die Branche, habe ich das Gefühl. Also man muss schon einen riesen Namen haben, dass es einfach nur funktioniert, Frau Müller will ich. Ja, weil die ist weltbekannt, die soll mal zu mir kommen.
Ja. Wie haben Sie das denn mit der Vernetzung gemacht? Gab es da eine Strategie? Haben Sie recherchiert, da müsste ich hin oder das wäre gut, wenn ich
also
da
mal... Also das Gute ist, ich bin echt total neugierig. Mich interessieren wirklich auch die Branchen. Ja, weil wir haben so einen Kunden, der produziert, der ist in der Stahlindustrie, die produzieren da Rohre. Also ist gar nicht meine Welt. Ich finde es total spannend, dass die Welt das hat. Und dann gehe ich doch mal dazu, was vertue ich mir, wenn ich da in der Nähe bin, da mal gucken gehen. Und so, das ist das eine. Und das andere tatsächlich, hatte ich das Glück, dass in dem Studiengang, in dem ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin war, halt zum Großteil Personalentwickler und Trainer waren. Und das Netzwerk ist bis heute. Ich habe bis heute Anfragen daraus. Ich kenne dich von vor 20 Jahren, so nachdem ich weiß gar nicht, wer es ist. Ne, wenn man sich dann sieht, dann weiß ich das. Also das war das Glück, quasi in so einem Netzwerkstudiengang auch zu sein. Ne, und sonst deswegen würde ich sagen, das andere tatsächlich pflegen, gucken, wo gibt es solche, ich würde gar nicht sagen Trainerabende, sondern Branchenabende eher. Trainerabende sind spannend, weil wir uns kollegial austauschen, aber da entstehen, da ist ja manchmal sogar eher Futterneid. Ja, da ist ja gar nicht, dass da unbedingt die Sachen entstehen. Und das meine ich gar nicht böse, es ist normal, wenn alle irgendwie gucken müssen, wo sie ihre Aufträge kriegen. Weil dass ich das eigentliche Potenzial wirklich darüber hinaus woanders finde.
Macht es also Sinn, sich auch zu überlegen, was ist denn mein Lieblingskunde? Wer könnte das sein? In welcher Branche ist der tätig?
Es könnte als Start, es ist so eine Grund, also für mich ist es eine Grundentscheidung, weil wir haben wirklich Trainerinnen, die sind in einer Branche und welche, die sind übergreifend. Ich mag es übergreifend. Ich finde, es ist so schön bunt, ja. Aber dann zu sagen, wenn das erstmal meine Startbranche zum Beispiel ist, dann gucke ich, wo gehe ich hin. Wir haben eine Trainerin, die macht ganz viel in der Hochschuldidaktik, dann muss die doch zu den hochschuldidaktischen Tagen fahren und gucken, dass sie noch mehr Hochschulenkontakte herstellt. So. Und so gibt es ja wirklich für fast alles irgendwelche Netzwerktreffen oder Tagungen oder Foren, wo man mitmachen kann.
Gibt es irgendeinen Fauxpas? Gibt es irgendwas, was man lieber nicht machen sollte? Fällt Ihnen was ein?
Zu welchem Thema? Es gibt überall ein Fauxpas.
Also, ich bin jetzt immer noch bei den Einsteigerinnen oder Aufsteigerinnen, die sich praktisch als freiberufliche Trainerin weiterentwickeln möchten. Kaltakquise.
Also, habe ich nie gemacht, kann man machen. Ich kriege ganz viel Werbung, kriegen wir ständig von Menschen, die einem helfen bei Kaltakquise. Habe ich aber nicht. Also, man würde es nicht tun, aber ein Fauxpas. Ich weiß nicht, ob das dann dabei rauskommt, was man braucht.
Ich weiß es auch nicht, also, wahrscheinlich
nicht. Ich würde es nicht machen, aber Fauxpas würde ich es nicht nennen.
Ja.
Also würde eher überlegen, Mensch, kannst du das Geld nicht anders investieren? So, weil es kostet ja.
Ja, ich denke zum Beispiel gerade an sowas wie, ich möchte mich selbstständig machen, ich habe mich unglaublich qualifiziert. Ich miete ein Büro, ich habe eine Website, ich habe Flyer, ich habe schon Steuerberater. Also ich bereite alles vor, ich habe es ganz perfekt gemacht.
Okay, ich würde es tatsächlich eher immer andersrum sagen. Und sagen, miete mal gar nichts, anfang mal an. Es ist wirklich bei allem, tu es. Wie beim Lernen.
Auch machen. Klein, eher klein anfangen.
Weil also deswegen glaube ich, ging das auch so leicht. Weil für unser Tun als Trainerin, was brauche ich denn? Also ich bräuchte, natürlich jetzt dieses Blended Angle, toll, und wir haben da unsere, aber ich habe lange, 15 Jahre zu Hause gearbeitet, hatte ein großes Arbeitszimmer und gut ist. Und das war auch okay für jeden, weil die kommen ja nicht nach Hause, die Leute, sondern in der Regel gehen wir ja zu denen. Ne, auch jetzt ist es so, in unserem Besprechungsraum, wann kommen da Kunden? Ganz selten, die kommen noch nicht von Düsseldorf hierher geflogen. Sondern wenn ich da bin, dann unterhalte ich mich mit denen da. Deswegen würde ich eher sagen, ich würde gar nicht so viel am Anfang investieren. Man braucht einen Laptop und man braucht Internet, fertig. Und vielleicht dann irgendwann mal ein Flipchart, wenn man sagt, ja, man will Plakate malen. Also wenig Investitionen eigentlich von Materialien gegenüber anderen Berufen.
Ja.
Ne, so würde ich erstmal so sagen.
Ich habe noch eine Frage, vielleicht sogar die letzte fürs Interview. Wie ist es denn mit dem Alter? Also reagieren die Kunden auf 30, 40, 50, 60-Jährige anders? Ist es sinnvoll, das als Studienabgänger, ist schon als Studienabgängerin mit der Selbstständigkeit zu versuchen? Oder sollte man dann erstmal Kontakte sammeln und auf Nummer sicher gehen, weil man eben dann schon besser vernetzt ist nach einigen Jahren? Kann man das so pauschal überhaupt sagen?
Weiß ich, könnte ich gar nicht sagen. Ich würde es eher sagen, machen. Ich habe es ganz jung gemacht, wenn ich jetzt so überlege. Das kann aber auch sein, weil ich anders bin. Ja? Früher war ich viel provokanter und frecher. Ich glaube, ich bin ich immer noch, aber es kann sein, dass die Leute dass mehr Widerstand war, weil die jung war oder weil ich frecher war. Das weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, bin ich heute auch noch frech, aber auch geschmeidig. Also ob das jetzt am Alter liegt, weil man denkt, Mensch, die hat schon ihre Erfahrung gemacht oder wirklich an dem, dass ich anders jetzt agiere, das kann ich gar nicht so sagen.
Also wenn jetzt...
ich würde immer sagen, so viel Erfahrung wie möglich, wann immer sich die Chance ergibt, mach's, egal wie alt du bist, tu's. Weil das Thema lernt man nur durchs Tun. Ne, das lernt man letztlich nicht in der Trainerausbildung.
Ja.
Also das lernt man vor Gruppen. Also deswegen, manchmal habe ich so die Anfrage, soll ich noch eine Trainerausbildung machen? Würde ich sagen, nee, warum denn, tu's? Und dann weißt du, wo noch deine Lücken sind. Und dann können wir gucken, an der Stelle irgendwie, was weiß ich, Stoff reduzieren oder was es für Themen gibt. Mhm. Aber nicht alles so im Vorfeld immer nochmal was vorbereiten und noch mehr in den Kopf, sondern machen. Und dann erkennen, hey, ich werde leicht provoziert von Menschen. Okay, dann gibst du ein Seminar zum Umgang mit Störungen vielleicht mal hilfreich, keine Ahnung. Mhm. Ja, wenn einen selber so viel provoziert. Aber so wäre eher mein Herangehen. Wirklich machen und dann reflektieren und vernünftig weitergehen.
Gut, vielen, vielen Dank.
Gerne. Gerne, ich danke.
Ja, dann schön. Ist das Interview jetzt hiermit beendet. Wir machen eine sehr kurze schön. Pause.
Berufe mit Zukunft. In dieser Veranstaltungsreihe interviewen wir für Sie Frauen, die sich in ihrem Beruf verwirklichen und gleichzeitig langfristig ihre Existenz sichern. Machen Sie sich anhand der Informationen aus erster Hand ein Bild und entscheiden Sie, ob der Beruf auch für Sie in Frage käme.